Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich wieder einmal hier im Staatsarchiv mit einer Lesung zu Gast sein zu dürfen, diesmal also mit diversen Dokumenten, die das Leben und Werk des ersten Leiters dieses Hauses, Eduard von Seckendorff, beleuchten. Ein paar trockene Daten vorab, die im Verlauf der Lesung noch sozusagen mit Leben erfüllt werden. Geboren am 3. Mai 1813 in Stuttgart und nach Schulbesuchen in Erlangen und Ellwangen, dahin war er geschickt worden, weil sein Vater, der württembergische Regierungsrat Karl Ernst Julius von Seckendorff, schon früh verstorben war, studierte Eduard von Seckendorff in Tübingen Jura, aber auch Philosophie, Geschichte und Literatur, bekam nach dem ersten Staatsexamen eine Stelle als Justizreferendar am Oberamtsgericht in Ellwangen und arbeitete dann ab 1838 nach dem zweiten Staatsexamen an verschiedenen Gerichten in Calw, Ulm und Stuttgart. Aber schon 1840, also erst 27-jährig, hängte er den Juristenrock wieder an den Nagel, um sich ganz seinem schon früh entwickelten Hobby der Schriftstellerei zu widmen. Da er davon allein aber, wen wundert's, nicht leben konnte, bewarb er sich 1843 um eine Stelle als Archivar am Königlichen Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart. Nach untergeordneten Tätigkeiten dort und später als Archivar in Wetzlar, Herr Müller hat davon gesprochen, wurde er 1854 zum Kanzleiassistenten und 1858 zum Archivsekretär befördert. 1868 kam er dann als Leiter des neu gegründeten Staatsfilialarchivs hierher nach Ludwigsburg, wo er leider schon 1875 im Alter von erst 62 Jahren starb. Unter welch tragischen Umständen werden Sie am Ende der Lesung erfahren. In einem Artikel der Allgemeinen Deutschen Biografie von 1891 heißt es über Seckendorffs Persönlichkeit und insbesondere seine poetische Begabung: Seckendorff war eine in Schwaben und Franken weithin bekannte und allgemein beliebte, höchst originelle Persönlichkeit und besaß das besondere Talent witziger, pikanter Improvisation. Seine dichterische Laufbahn begann er schon als Student mit dem Trauerspiel Der Irre, das er unter dem Namen Odoardo herausgab. Später übertrug er mit Adelbert von Keller Volkslieder aus der Bretagne ins Deutsche. Besonders aber machte er sich in weiten Kreisen durch seine geistreiche Parodie auf Schillers Glocke, Der Zivilprozess, bekannt. In seinen Gedichten, wovon eine Auswahl nach seinem Tode erschien, lehnte sich Seckendorff zum Teil an Uhland, seinen Lehrer und Schwab, zum Teil an Heine an, zeigt aber dabei doch eine eigentümliche freie Empfindung, gesunden Humor und treffende Pointe. Einige Gedichte von Seckendorffs und Ausschnitte aus der erwähnten Schiller-Parodie werden wir gleich hören. Zunächst aber belegt ein Schulzeugnis für den 11-jährigen Eduard, ausgestellt 1824 von der Privaterziehungsanstalt des Dr. Liederkron zu Erlangen, dass in der Tat auch im frühen 19. Jahrhundert noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Zeugnis für Eduard von Seckendorff: Sitten, Unordnung, Unreinlichkeit und Nachlässigkeit sind noch immer große Fehler, die so manche andere gute Eigenschaft verdunkeln. Sitten in den Lehrstunden, zerstreut und unruhig. Fleiß, sehr gering, meistens gar nicht zu bemerken. Religion, sehr gut. Arithmetik, gut. Geometrie, gut. Deutsche Sprache, gut. Französische Sprache, gut. Lateinische Sprache, gut. Naturgeschichte, ziemlich gut. Geschichte gut, Geografie gut, Schönschreiben schlecht, Zeichnen schlecht, Musik schlecht. Besondere Bemerkungen: Je mehr die Natur ihm Talente verliehen hat, durch welche er bei einigem geregelten Fleiße etwas Ausgezeichnetes leisten könnte, desto unverantwortlicher ist es, dass er durch seine Nachlässigkeit und eine mehr angewohnte als angeborene Zerstreutheit, durch eine wirklich auffallende und oft nicht zu ertragende Unreinlichkeit, sich selbst, seinem Erzieher und seinen Lehrern so manche schwere Stunde macht. Dr. Lilienkron. Ein Zeugnis für den 11-jährigen Eduard. Nun, vielleicht haben sich seine Noten, insbesondere aber Fleiß und Sitten in den nächsten Jahren auf dem Gymnasium in Ellwangen verbessert? Nicht wirklich, muss man sagen. Am 21. September 1831, Eduard ist mittlerweile also 18 Jahre alt, berichtet er seinem Onkel, der nach dem Tod des Vaters als Vormund eingesetzt worden war, von seinem Schlussexamen. Lieber Onkel, mein Examen war noch schwerer und ermüdender als das vorjährige. Ich musste am ersten Tage von 7 bis 12,5 Uhr und von 2 bis 6,5 Uhr arbeiten, am zweiten aber von 7 bis 12,5 Uhr und von 3 bis 5 Uhr. Die Fragen waren schwerer und die Aufgaben länger als im vorigen Jahr. Auch das Zeugnis, welches mir am Sonntag geschickt wurde, zeigt eine sehr schwere Beurteilung. Ich habe Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische ziemlich gut bis gut. Übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche ebenso. Mündliche Übersetzung gut bis recht gut. Übersetzung aus dem Deutschen ins Griechische ziemlich gut. Mündliche Übersetzung ziemlich gut bis gut. Deutsche Sprache gut, Mathematik gut bis recht gut, Philosophie mittelmäßig bis sehr mittelmäßig, Geschichte gut bis recht gut, Geografie ebenso. Zugleich schrieb Herr Moser, dass dies zur Aufnahme hinreichend sei. Empfehle mich der Tante und dem Pfarrer, dein dich liebender E. von Seckendorf. Immerhin, hinreichend zur Aufnahme an die Universität, müsste man ergänzen. Und so wird Eduard zum Wintersemester 1831/32 in Tübingen immatrikuliert und studiert Jura, Philosophie und Literatur. Welche Noten er dort erzielt und wie es um Fleiß und Sitten bestellt ist, darüber haben wir hier keine detaillierten Informationen, aber das freie studentische Leben und Treiben in Tübingen wird ihm sehr gefallen haben. Er beschreibt es in der später entstandenen Parodie auf Schillers Glocke jedenfalls mit Lust und satirischem Unterton so. Fromm bleibt der Sohn, solang mit Macht die strenge Zucht der Eltern wacht und an ihm bildet, an ihm schafft, zurückhält oder weckt die Kraft. Doch furchtbar äußert sich die Kraft, wenn er der Fessel ist entrafft und vom Papa nicht mehr geschreckt die akademische Freiheit schmeckt. Wehe, wenn er losgelassen, fürchtend keinen Widerstand, nächtlich durch die stillen Gassen tobt im ungeheuren Brand. Denn des Weines Geister hassen jeder Ordnung fesselnd Band. Aus dem Weine strömt zum Herzen Lust und Scherzen, aus dem Weine in den Kopf steigt der Zopf. Hört ihr's brüllen überall? Es ist Krawall. Scharen ziehen eng in Reihen. Das geht nicht zum Hörsaal hin. Welch ein Schreien! Pusch, heraus! Tönt's mit Graus. Und mit mächtigem Gebrause wälzt sich's zu des Kneipwirts Hause. Auf, Spelunke, Kaffernklause! Steine fliegen und sie raffen, was sich bietet, auf als Waffen. Hört sie schreien, Hunde hetzen, auf dem Pflaster Schläger wetzen. Kellnerinnen schreien drinnen. Was zerbrechlich, wird geflüchtet. Was sich findet, wird vernichtet. Füße brechen im Gewühle Tisch und Stühle. Und es fliegen hoch im Bogen mit dem Glas des Bieres Wogen. Der Pedell kommt angezogen, der die Störer lauernd sucht. Leuchtend in der Winkelbuch sucht er alle zu erkennen, um vor Amt sie dann zu nennen. Doch als wollen sie im Gehen mit sich fort der Treppe Wucht reißen, nehmen sie die Flucht. Lauter tönt's dann zu den Höhen. Pereat! Ach, zu spät wich der Bursch vor Schnurren Stärke und für seine schlimmen Werke muss er jetzt ins Karzer gehen. Der Onkel Eduard war von dessen Leben, der Onkel Eduards war von dessen Leben und Treiben in Tübingen offenbar gar nicht entzückt und hielt wohl vor allem nichts von der Vorliebe seines Mündels für die Dichtkunst, und gar von eigenen poetischen Versuchen. Das jedenfalls geht aus einem Brief Eduards hervor, in welchem sich der Gescholtene verteidigt. Tübingen, den 20. März 1834. Lieber Onkel, wenn so viele meiner Briefe von dir anders aufgenommen wurden, als ich mir vorgestellt hatte, so bin ich diesmal sehr erfreut, dass du meinen letztern aus einer sehr düstern Stimmung hervorgegangen nicht als einen Tadel gegen dich genommen hast, was mir sehr wehe getan hätte. Vergönne mir dagegen einige freie Worte, welche ich dich recht sehr bitte, weder als Tadel noch als Beschuldigung aufzunehmen. Ohne deine große Abneigung gegen die Dichtkunst würde vieles zwischen uns anders stehen. Wenn du, so oft du mir schreibst, das Schönste, was es für mich in der Welt gibt, worauf alle meine Ansichten fußen und wodurch alles Gute in mir bedingt ist, unnütz oder wie sonst immer nennst, so betrübst du mich dadurch an meiner verwundbarsten Stelle und untergräbst beinahe das Vertrauen, das ich zu dir hege. Kannst du mir, wenn du dich zu ganz allem, was ich denke und fühle, gegenüberstellst, verdenken, dass ich hier und da denke, wir sind nun einmal von so verschiedener Weltansicht, dass wir uns nie vereinigen können, einander nie verstehen werden? Durch solches eingeschüchtert, wage ich dir oft gar nicht oder nur in unbestimmten Ausdrücken zu schreiben, die du leider anders, als sie gemeint sind, auslegst. Noch mehr, die Bilder meiner Fantasie verfolgen mich, wenn ich sie nicht aufs Papier hinwerfen darf, verlassen mich weder bei der Arbeit noch in den Kollegien und zwingen mich endlich, mich irgendeinem betäubenden Vergnügen hinzugeben, wo ich sie dennoch nicht loswerde. Du hast nun einmal das Glück, in deinem Lieblingsfache beschäftigt zu sein. Mir aber verursacht der Kampf zwischen meinem Neigungsstudium und Brotstudium eine Qual, die ich niemand beschreiben kann. Wenn du nur hierin duldsamer würdest. In allem anderen erkenne oder bessere ich ja gern meine Fehler. Seit 8 Tagen bin ich wieder hier in Tübingen und hoffe nach den Osterfeiertagen dich und die liebe Tante wiederzusehen. Viele Grüße von der lieben Mutter, deines dich innig liebenden Eduard. Ein sich der Dichtkunst hingebender Jura-Student, das war für den erziehungsberechtigten Onkel offenbar zu viel. Und dann muss er auch noch feststellen, dass sich Eduard überdies den Mädchen und der Liebe hingibt. Er macht ihm Vorhaltungen. Und Eduard antwortet mit einem Gedicht. Der gehorsame Neffe. Jüngst hat mir mein Onkel geboten, du, Eduard, liebe nicht mehr, denn immer verspotten nach Noten die Damen dich alle so sehr. Ach, Onkelchen, ohne die Liebe entschwände dem Leben der Mai, und wenn ich so sonnenlos bliebe, dann wär's mit dem Leben vorbei. Jüngst hat mir mein Onkel geboten, du, Eduard, dichte nicht mehr, die schlechten Romanzen und Oden verspotten die Kritiker sehr. Ach, sollt ich die Musen verlassen, nicht schwärmen im süßen Gedicht, dafür die Pandekten umfassen, ich kann es mein Leben lang nicht. Jüngst hat er mir gar noch geboten, du, Eduard, trinke nicht mehr, denn wenn du betrunken am Boden, verlachen die Brüder dich sehr. Ach, soll ich denn ohne die Liebe und ohne die Sängerkunst sein, was wär's, das zum Troste mir bliebe, hätt ich nicht zum Mindesten Wein? Mein teuerster Onkel, verbiete mir, was dir gelegen sein mag, nur lass mir, o habe die Güte, die Liebe, das Lied und den Wein. Nun, die Poesie hat sich Eduard von Seckendorff weder als Student noch später im Berufsleben verbieten lassen. Aber nach bestandenem Examen an der Juristischen Fakultät in Tübingen trat er zunächst einmal in den Staatsdienst, allerdings nur für relativ kurze Zeit. In einem sehr viel später verfassten Bewerbungsschreiben aus dem Jahr 1864 formuliert von Seckendorff seine Tätigkeit zwischen den Jahren 1836 und 1843 rückblickend so. Er spricht von sich in der dritten Person. Nachdem derselbe als Referendär erster Klasse bei dem königlichen Oberamtsgericht Calw, der Kanzlei des königlichen Gerichtshofs für den Donaukreis und dem Amtsoberamtsgericht Stuttgart beschäftigt gewesen war, hat er, nachdem er im Frühling 1840 auch seine Mutter verloren hatte, aus Vorliebe für die schönen Wissenschaften die juristische Karriere aufgegeben, um als Literat in Tübingen seinen Wohnsitz zu nehmen, wo selbst er im Verein mit dem in vielen Zweigen der Literatur erfahrenen Professor Dr. Adalbert von Keller eine mit Beifall aufgenommene metrische Übersetzung bretonischer Volkslieder herausgab, mehrere Übersetzungen aus dem Italienischen bearbeitete, hauptsächlich aber dem Studium der Sprachen in ihrer geschichtlichen Entwicklung sich widmete. Das Studium des Mittelhochdeutschen erweckte in dem gehorsamst Unterzeichneten sodann den Wunsch, sich dem Archivwesen zu widmen und somit wieder dem Staate in einer anderen Branche zu dienen. Im Dezember des Jahres 1842 wurde die Ausführung dieses Entschlusses durch Übersiedelung nach Stuttgart angebahnt. Also, Seckendorff möchte Archivar werden. Zu diesem Zweck bewirbt er sich Anfang 1843, also mit knapp 30 Jahren, sozusagen um eine Zusatzausbildung beim Königlichen Staatsarchiv in Stuttgart und bekommt von dort am 1. Juli 1843 folgenden Bescheid. An seine Hochwohlgeboren, Herrn Justizreferendär Freiherrn Eduard von Seckendorff, hier. De dato 1. Juli 1843. Euer Hochwohlgeboren habe ich in Gemäßheit höheren Auftrags zu eröffnen die Ehre, dass Ihrer unterm 8. März des Jahres bei dem Königlichen Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten eingereichten Bitte um Zutritt in das Königliche Staatsarchiv zum Zwecke Ihrer Vorbereitung und Ausbildung für den Archivdienst, um bei vorkommender Gelegenheit für denselben verwendet werden zu können, entsprochen worden ist. Sie werden nun eingeladen, sich in dem Archivlokal zu mündlicher Besprechung des Näheren einzufinden. Mit Vergnügen ergreife ich diese Gelegenheit, Euer Hochwohlgeboren, die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung zu erneuern. Stuttgart, Unterschrift. Und es klappt. Von Seckendorffs Bewerbung im Königlichen Staatsarchiv hat Erfolg. Und der setzt sich sogleich hin und schreibt ein Gedicht. Die große Parodie auf Schillers Glocke, von der schon mehrfach die Rede war, sie entstand nämlich in jenem Jahr 1843. Hier ein weiterer Auszug. Staatsgewalt, du Segensreiche, du, die alles bringt ins Gleiche, die zum Wirken ordnet weise Oberamtsbezirk und Kreise, sans Culotten, Trieb zur Hose, in Gemeinden Heimatlose, die da sorgt mit edlem Walten für das Volk in Strafanstalten und zur Heilung unserer Schäden schuf Besoldung und Diäten. Alles treibt und zieht ohne Ende, selten eins um Urlaub fleht und durch tausend fleißige Hände jeder Kostenzettel geht. Jeder freut sich seiner Stelle, mehr noch derer, die er hofft. Immer vorwärts treibt die Welle, doch der Schwimmer sinket oft. Schön ist's, wenn die wohlgemachte Uniform die Glieder schmückt, der ein Herr der Welt sich dachte, fühlt als Diener sich beglückt. Süße Hoffnung, deine Bilder schweben, schweben um uns her im Aktenstaub. Möge nie der Tag erscheinen, da des Vorstands raue Worte aus der Laufbahn fort uns treibt. Unser Schicksal, reiß uns arme Kandidaten nimmerfort in die Schar der Advokaten aus des Staatsdienst sicherem Port. Und wie gestalten sich die ersten Jahre von Seckendorffs im Archivdienst? Offenbar nicht so einfach. Zunächst scheint er nur zu Hilfsdiensten herangezogen worden zu sein, mit mehrfachen Auszeiten, und an eine Festanstellung war offenbar gar nicht zu denken. Hier ein Brief von Seckendorffs an das Staatsarchiv vom 26. Oktober 1846. Hohe Archivdirektion. Unter Beziehung auf meine früheren Eingaben, deren definitive Erledigung durch Ministerialbeschluss bis auf Weiteres vertagt wurde, wage ich es, meine Bitte um Wiederverwendung bei dem Königlichen Staatsarchiv zu wiederholen, mit dem Anfügen, dass ich gern einstweilen ohne Belohnung arbeiten will, um nur in meinen im Archivwesen erworbenen Vorkenntnissen nicht zurückzukommen. Einer hohen Archivdirektion untertänig gehorsamster Eduard von Seckendorff. Die Archivdirektion selbst konnte also nicht über eine Verwendung von Bewerbern entscheiden, sondern nur das Königliche Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten. Und das teilt dem Archiv am 12. November 1846 mit. Auf die Berichte vom 30. Juni und vom 9. des Monats betreffend die Bitte des Referendars von Seckendorff um weitere Verwendung bei dem Königlichen Haus- und Staatsarchive wird der Königlichen Archivdirektion zugleich zu weiterer Eröffnung an den von Seckendorff erwidert, dass man unter den angezeigten Umständen dem Gesuche desselben um provisorische Anstellung als Hilfsarbeiter bei dem Königlichen Archive oder um Zuteilung von Geschäften bei dem Königlichen Archive gegen ein Taggeld für jetzt nicht zu entsprechen vermöge. Dagegen dem von Seckendorff gestattet haben wolle, seiner Bitte gemäß bei dem Königlichen Archive ohne Belohnung Dienste zu leisten, wobei ihm übrigens noch besonders zu bemerken ist, dass er durch diese Dienste weder einen Anspruch auf dereinstige Anstellung bei dem Königlichen Archive noch eine sichere Aussicht auf solche erlangen werde. Stuttgart, den 12. November 1846, Beroldingen. Also, auch damals war es selbst für einen examinierten Justizreferendar gar nicht leicht, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Rückblickend beschreibt von Seckendorff seine Jahre im Archivdienst in dem erwähnten Bewerbungsschreiben von 1864 so. Der gehorsamst Unterzeichnete wurde anfangs hauptsächlich zum Kopieren von Urkunden verwendet, namentlich einer ziemlichen Menge von solchen, welche einem Diplomatar des Klosters Salem für das württembergische Urkundenbuch zu entnehmen waren, wodurch sich seine Kenntnisse der in solchen Urkundenbüchern üblichen Abbreviaturen vervollständigte. Später erhielt er gegen ein Taggeld von 1,30 Gulden die Ausscheidung und Verzeichnung der Akten des früheren Hofgerichts zu Rottweil übertragen, welche Arbeit bei dem sehr dissoluten Zustande dieses Archivs ein Jahr in Anspruch nahm. Da sich nach Vollendung dieses Geschäfts keine Gelegenheit zu ähnlicher Verwendung bot, ohne dass der sehr bedürftige Kommissär Schlossstein, welcher damals vorzugsweise dergleichen Ausscheidungen besorgte, in seiner Existenz beeinträchtigt werden worden wäre, so trat der Gehorsamstunterzeichnete in seine frühere Stellung bei dem Königlichen Staatsarchive zurück und bearbeitete in jener Zeit namentlich einen ausführlichen Index der Deutschordensstammbäume, welche neuerdings an das Deutschordenszentralarchiv in Wien ausgeliefert wurden, bei welcher Gelegenheit der mit der Übernahme beauftragte Professor Dr. Beda Dudik diesen Index mehrfach benützte und belobte. Im Jahre 1847 erging zur Ersetzung des aus der Kommission zur Verteilung der Akten des vormaligen Reichskammergerichts in Wetzlar ausgetretenen Hofrats Dr. Dietz an die verschiedenen deutschen Bundesregierungen von Seiten der Hohen Bundesversammlung die Aufforderung, eine für diese Stelle geeignete Person zu bezeichnen, als welche auf den Vorschlag der königlich-württembergischen Regierung der gehorsamst Unterzeichnete gewählt wurde, und zwar mit dem Einkommen täglich 3 Taler und der Beschäftigung eines Rates. Denn es waren nicht nur sehr ausführliche Repertorien zu fertigen, sondern auch Requisitionen zu erledigen und ein nicht unbedeutendes Kanzleipersonal zu überwachen. Diesem Berufe widmete sich derselbe bis zur völligen Lösung der gestellten Aufgabe 5 Jahre lang in sehr stürmischer und sorgenvoller Zeit mit Interesse und Eifer. Nachdem die Kommission im April 1852 aufgelöst worden war, versuchte der gehorsamst Unterzeichnete zuerst bei der Bundesversammlung selbst und dann bei verschiedenen einzelnen Regierungen, besonders der österreichischen, weiter ähnliche Verwendung zu erhalten und kehrte, als diese Bemühungen fehlschlugen, endlich im November 1852 nach Stuttgart zurück, wo er am 24. November 1852 die Würde eines königlichen Kammerherrn erhielt. Aber der Wunsch, in einem Kenntnisse und Talent in Anspruch nehmenden Berufe dem Staate zu dienen, sollte erst später und nur teilweise erfüllt werden, indem nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen endlich am 4. April 1854 dessen Einführung in das geheime königliche Haus- und Staatsarchiv in der Eigenschaft eines Kanzleiassistenten erfolgte, welche im Jahr 1858 infolge einer allgemeinen Maßregel in die eines Sekretärs verwandelt wurde. In dieser Stellung verharrt der gehorsamst Unterzeichnete seit nunmehr vielen Jahren, größtenteils mit Kanzleiarbeiten beschäftigt, denen er sich bisher stets willig, aber nicht ohne das drückende Gefühl unterzogen hat, dass zu deren Ausführung mehr Pünktlichkeit als Fähigkeit und Kenntnis gehört, während er seiner Individualität nach sich der eher da am Platze fühlt, wo es auf das selbstständige, geistige Arbeiten ankommt. Und dieses, das selbstständige, geistige Arbeiten, hat von Seckendorff dann eben in seiner Freizeit jenseits der trockenen Archivarbeit ausgeübt. Hier ein weiteres Gedicht aus seiner Feder aus dem Jahr 1863. Der kleine Graben an meinem 50. Geburtstag. Es stand ein Haus vor 50 Jahren, jetzt freilich größer auch gemacht, das hatte noch nicht viel erfahren von Reichtum und von stolzer Pracht. Der Nesenbach roch hinten gar, der kleine Graben vorne war. Doch ward in dieses Hauses Mitte der schöne Spruch des Dichters wahr, dass Raum auch in der kleinsten Hütte ist für ein glücklich liebend Paar. Dort schuf die liebe Mutter mein dem Vater einen Himmel klein. Ob er entbehrt des Glückes Gaben, ihn ficht's nicht an, was grämt's ihn doch, dass am obskuren kleinen Graben sein edler Name sich verkroch. Der Krieg bringt manchem Not und Schmerz, ihm füllt des Friedens Glück das Herz. Erlöst von des Geschäfts Gedränge, gab ihm der Töne Harmonie die Muse bald und bald Gesänge der hohe Gott der Poesie. Dann malt er auch ein Bild in Ruh, die Mutter lächelt allem zu. Da naht der Lenz, die Knospen springen und manche Blüte sich erschließt, der liebe Worte süßer klingen und eine schönere Hoffnung sprießt. Noch größeres Glück wird offenbar, ein kleiner Erbe nahe war. Die Zeit ist da, nach allen Zeichen. Die Hebfrau ruft den Arzt geschwind. Denn hier kann meine Kunst nicht reichen. Was will das eigensinnige Kind, dass es der Erde Glanz und Glück noch ungesehen stößt zurück? Dass es nichts will von Maiensonne und nichts von jenem Blütenduft, nichts von des Mutterauges Wonne, das strahlend es zum Leben ruft? Zu all dem Glücke ihm verliehen, muss es des Arztes Zange ziehen? Wird es dereinst ein Grillenfänger? Wird es ein Sonderling genannt? Wer weiß. Jedoch als künftigem Sänger ist Vögelsprache ihm bekannt. Und eh er sah der Sonne Licht, hört er, was Schicksals Stimme spricht. Das Krächzen hat es wohl vernommen der Krähen auf der Krähenschul, das mahnend ihm zum Ohr gekommen, wie Stimmen aus dem Höllenpfuhl. Kind,
du erfährst es stets aufs Neu, der kleine Graben bleibt dir treu. Ich war das Kind, mir ward's gesungen, und treulich hielt das Schicksal Wort, was an der Wiege mir erklungen. Durchs ganze Leben pflanzt sich's fort, wohin mich führte meine Bahn, traf ich den kleinen Graben an. So manches Sehnen, manches Hoffen, so mancher Träume goldener Glanz ward von dem Schicksalsspruch getroffen. Des Ruhmes immergrüner Kranz, der Dienste Lohn, der Menschen Dank, mir in den kleinen Graben sank. Wer einen Graben, eine Grube dem andern gräbt, fällt selbst hinein. So sagt man, so erfährt's der Bube. Doch sollte ich das Opfer sein, dann traf der Gräber stets sein Ziel. Ich war's, der in den Graben fiel. Humor allein mir treu geblieben, den kleinen Graben übersprang. Gönnt das Geschick mir nicht mehr lang, ihn und der meinen treues Lieben, ermattet von dem Dornenlauf, nimmt mich ein kleiner Graben auf. Wollt nicht, wenn von der Leiden Druck mich einst erlöste, das Geschick, dass ich im Venusberge spuk und mache in Zukunftsmusik. Sagt nur, leicht sei die Erde dir. Den kleinen Graben gönnt mir. Ein Gedicht von Seckendorffs zu seinem 50. Geburtstag 1863. Und dann, 5 Jahre später, im Oktober 1868, fügt es sich, dass er doch noch eine einigermaßen selbstständige Tätigkeit zugewiesen bekommt. Das Königliche Ministerium der Auswärtigen Amtsgelegenheiten an die Königliche Archivdirektion. Auf den Bericht vom 24. des Monats betreffend die Verwaltung des nach Ludwigsburg verbrachten vormaligen Deutschordensarchivs von Mergentheim wird der Königlichen Archivdirektion eröffnet, dass seine Königliche Majestät die vorläufige Übertragung der Verwaltung der genannten Archivsammlung an den Archivsekretär Freiherrn von Seckendorff in der von der Königlichen Archivdirektion beantragten kommissarischen Weise zu genehmigen geruht haben. Die Königliche Archivdirektion erhält hiernach den Auftrag, den genannten Beamten zu veranlassen, sich zu dem erwähnten Behufe nach Ludwigsburg zu begeben und ist derselbe nach Maßgabe der bezüglich der Verwaltung der Filialarchive bestehenden Vorschriften eidlich zu verpflichten. Einem Berichte über den Vollzug dieses Auftrags sowie der Vorlegung der Rechnung über die Umzugskosten des Freiherrn von Seckendorff wird mit dem Anfügen entgegengesehen, dass die Bekanntmachung über die Verlegung des Mergentheimer Archivs nach Ludwigsburg von hier aus erfolgen wird. Stuttgart, der 29. Oktober 1868, für den Minister des Staatsrats, Graf von Taube. Von Seckendorff zieht also auf Staatskosten von Stuttgart nach Ludwigsburg und schreibt dort alsbald folgendes Langgedicht. Das Gesumse des schwarzen Käfers, indem er mit einem Bekannten auf der Eisenbahn von Stuttgart nach Ludwigsburg fährt. Die Merkwürdigkeiten Ludwigsburgs. Bald wird uns der Bahnhof winken. Doch nun schaue rechts hinaus. An des Waldes Rande blinken, siehst du dort ein stattlich Haus. Dieses Haus, das in der Mitte man erblicket überall, bietet von der Mittagsseite Ludwigsburgs gewaltgen Wall. Denn hier fallen mächt'ge Stützen uns zum Frommen ins Gewicht, können vor der Hölle schützen, vor dem Diebstahl aber nicht. Wir sind da, nun lass dich leiten, lass uns ganz behaglich gehen. Manche Sehenswürdigkeiten wirst in Ludwigsburg du sehen. Eine neue Straße vergnüglich auf die Eisenbahn zulauft, die ein Bischof ganz vorzüglich Schillerstraße hat getauft. Ja, das war sehr gut gesprochen, denn wird man darauf gelenkt, dass dort leicht wird eingebrochen, man an Schillers Räuber denkt. auch wenn wehen Zichorienlüfte. Wer im Qualm erregt, durch die finden kann Arabiens Düfte, der hat Schillers Fantasie. Nahebei, auf weitem Platze, dehnt sich aus das Arsenal, angefüllt mit reichem Schatze, was man nennt Material. Alles dieses soll uns meiden, das heißt, es sei nach Ulm bestimmt. Mancher jetzt ob diesem Scheiden ist betrübet und verstimmt. Nimmer kann ich's Unrecht nennen, denn er Inhalt offenbar, wie ein jeder muss bekennen, großenteils recht ledern war. In die Räume bald verlassen, kommt ein größerer Schatz hinein, wird dem schönen Bau wohl passen. Was, du fragst, was soll das sein? Ich verrat es dir im Stillen. Diesen weiten Raum einmal sollen Seuberts Werke füllen, dann wird's Geisterarsenal. Andere gute Geister locken dich zu einem Bäckerhaus, draus der Sänger einst der Glocken als Bewohner sah heraus. Ja, hier triffst du Schillerwein, und der Wirt, wie sich's gebührt, der hier schenket, ganz echte, reine, einen Dichternamen führt. Nah des Musenlieblings sitze, ist's Museum, aber nur tritt herein jetzt ohne Hitze harmlos eine Wachsfigur. Doch am Montag mit Verlangen hier Geschmack und Witz erstarkt und der Jugend Blüten prangen. Links dort geht es auf den Markt, wo man unter den Arkaden von Arkadien nicht schwärmt, doch zu finden Gottes Gnaden in der Kirch die Andacht wärmt. Am Museum lass nicht länger uns anhalten, unseren Schritt, denn hier nimmt man arg die Sänger und die dicken Dichter mit. Schorndorf zu, der nicht ganz brave, findet freilich, was ihm droht. Links Gericht und rechts die Strafe, vor dem Tore dann den Tod. Ja, hier hat man die am Kragen, welche dies und das paxiert, welche Preußens Farben tragen, weil sie zu viel annektiert. Doch die Erde hat ja eben Trost auch für das größte Leid. Täglich werden sie daneben drum durch Blechmusik erfreut. Denn sie zu sich selber sprechen, ach, das Blech, das fehlte mir. Hätt ich stets vermocht zu blechen, ja, dann wär ich jetzt nicht hier. Vor dem Tode mancher zittert, niemand denkt gern an sein End. Längst auch leider steht verwittert das berühmte Monument. Darum von dem Todesstrosse sehen wir ab und seinem Graus auf dem Wege rechts vom Schlosse finden wir ein nettes Haus, wo der kriegerische Gedanke wird zum Heldenmut entfacht, wo man aus den Knaben schlanke Fähnriche und Leutnants macht. Tritt nicht ein, es wäre dein Schad, denn gefährlich ist es hier, wo man gleich im zweiten Grad brummt für einen Schoppen Bier. Emichsburg und Seen und Bäume sind nur schön zur Sommerszeit. Für des Schlosses schöne Räume ist ein Kastellan bereit. Nimmer schweift durch diese Räume eines Herzogs Heldengeist, hohe Leichen zu betrauern, keine weiße Frau sich weist. Aber Aktengeister, Bleiche, von des Staubes Wolk umschwebt, steigen aus dem Schattenreiche, draus ein Archivar sie hebt. Abwärts kommen, wir hören's tönen, wie aus einem Kirchenchor. Dem Erhabenen steigt dem Schönen eine Orgel dort empor. Nur ein Schritt ist's vom Erhabenen bis zu dem, was lächerlich. Von dem Cäsar, dem Begrabenen, dieses Spruchs entsinn ich mich. Sieh empor, die lichten Sterne, die der Scheine mild und rein in den Hof der Fechtkaserne, es müssen Schwabens Sterne sein. Jeder Stern sich lächelnd neiget einem helleren, größeren Schein, der sich an dem Fenster zeiget. Soll das auch ein Sternbild sein? Ja, hier können wir es erproben, wie es sich zusammeneint, dass zugleich der Vollmond oben und der Vollmond unten scheint. Hell auf lachen alle Sterne, auch die Platte unten lacht. Endlich wird aus Himmelsferne ihm das Ständchen dargebracht. Sänger, wie ist dir ergangen? Wo sind deine Haare hin? Eine Dalila gefangen, hat sie dich mit schlauem Sinn? Haben dir die Witzesfunken deine Haare weggesenkt? Haben Damen liebestrunken dich um Locken so bedrängt? sind im Mond sie aufgenommen, wo Astolf, der den Verstand Rolands suchend hingekommen, staunend seinen eigenen fand? Sind sie etwa auf den Zähnen? Doch dein Lächeln zeigt's nicht so. Alles ist ein eitles Wähnen. Immer fragt der Seufzer, wo? Selbst dein Stern nicht bringt ins Klare dieses Rätsels dunklen Sinn. Ach, die armen, armen Haare. Kaufmann singt, wo sind sie hin? Ein streckenweise in der Tat recht dunkles, rätselhaftes Gedicht. Ich habe jedenfalls nicht alles verstanden. Wie dem auch sei, ein Jahr nach seiner Entsendung nach Ludwigsburg, wo er das neu gegründete Filialarchiv weitgehend in Eigenregie leitete, wird von Seckendorff nun doch wieder sozusagen unter Aufsicht gestellt. Die Direktion des Königlichen Staatsarchivs schreibt ihm am 29. Oktober 1869: Vermöge höchster Entschließung vom 18. vorigen Monats haben seine Königliche Majestät zu verfügen geruht, dass das neu errichtete Königliche Staatsfilialarchiv in Ludwigsburg künftighin nicht mehr als ein von dem geheimen Königlichen Haus- und Staatsarchiv getrenntes Archiv behandelt, sondern vielmehr mit dem letzteren in der Weise verbunden würde, dass es nur eine besondere Abteilung desselben bilden und solche unmittelbar von der Königlichen Archivdirektion verwaltet werden solle, wobei die spezielle Aufsicht über diese Abteilung einem Mitglieder des Königlichen Archivkollegiums zu übertragen sei, welches der Königlichen Archivdirektion gegenüber als ständiger Referent für die Angelegenheiten des fraglichen Archives zu funktionieren hätte, während mit der unmittelbaren Verwaltung in Ludwigsburg einer der Expeditoren des Königlichen Staatsarchivs zu beauftragen sei, ohne dass übrigens infolge dieses Auftrags eine Änderung in dessen dienstlichem Verhältnis zur Archivdirektion eintreten würde. Hiervon wird der Archivamtsverweser, also von Seckendorff, höherem Auftrag zufolge unter dem Anfügen in Kenntnis gesetzt, dass das ständige Referat über die Archivabteilung zu Ludwigsburg dem Archivrat Dr. Schlossberger übertragen worden ist. Stuttgart, den 19. Oktober 1869, Graf von Taube. Na gut, hat sich von Seckendorff vielleicht gedacht, alles hat zwei Seiten, setzte sich an den Schreibtisch und schrieb ein Gedicht. Ganslied. Auf, Brüder, setzet euch zu Tisch. Es macht uns frohe Zeit der Braten. Saftig, fett und frisch, den Sankt Martinus reicht. Es liebt der Bettler wie der Prinz, es liebt der Kunze und der Hinz, der Gret, die Gretel und der Gans, die Gans. Es liebt der Kunze und der Hinz, die Gretel und der Hans, die Gans. Wer strebte dir, o Gans, nicht nach? Es mahnt dein weißes Kleid an reine Himmelsunschuld, ach. Und, holde Weiblichkeit, dein gelber Schnabel ist naiv, dein Auge unerforschlich tief, zu lesen drin, man kann's, o Gans. Du lösest auch manch schwer Problem, trotz Diplomaten fehlen, wozu wir, ja, es ist an dem die deutsche Einheit zählen. Denn lädt man den Berliner ein und soll dabei der Wiener sein, Kleinstaatler auch, tut man's zur Gans. Man preiste mir den Ortolan, der Kochkunst Meisterstück und noch so sehr den Auerhahn, gebeizt mit Fleiß und Glück und ist auch wahrlich der Kapaun gar appetitlich anzuschauen, verdienet doch den Kranz die Gans. Drum lasst sie uns empfohlen sein, mit Fülle und mit Haut und ihren beiden Dienern fein, Spätzle genannt und Kraut. Besonders aber nicht vergesst das Trinken bei dem Gänsefest, denn schwimmen soll, sie kann's, die Gans. Ja, und dann gibt es noch ein Gedicht von Seckendorffs, das vorzutragen ich mich, ehrlich gesagt, fast nicht getraue. nicht wegen des Inhalts, der ist außerordentlich amüsant, sondern wegen seiner Sprache. Es ist nämlich auf Schwäbisch geschrieben. Und da dies nicht meine Muttersprache ist, lese ich auch nur versuchsweise ein paar Auszüge, damit Sie auf den Geschmack kommen. Es handelt sich um einen Dialog mit dem Titel »Skottliebele vor Osweil auf dem Ludwigsburger Renio«. Personen: Gottliebele der Vater, Gottliebele der Sohn.
Ja, Buh, wo steckst denn? Was ist das? Ich glaub, bist nicht recht bache. Ich war seit halber sechser schon. Was sind denn das für Sachen?
Oh, Vater, Vater, wann ich sag, ihr habt nicht Bilder kennen. So etwas heit man nicht alltag. Da kann man weit rumrennen.
Und wie du aussiehst, Heideblitz, so grier, als wir Spitäler, hast wieder am Budele guckt, bringst wieder blaue Mäler.
Neu, Vater, neu, im Gegenteil, mir ist ganz schwach im Magen. So etwas kann ein Bauernbursch, der stärkst, nicht gut vertragen.
Ja, was denn? Schwätz noch, wo bist du quer? Wo hast du dich umgetrieben? Mach nur nicht einem voll Rätsel, Bur, als wir das Tagblatt trieben.
Ah, im Museo bin ich weh. Sie haben ein Renio gehalten. Jetzt holen wir noch ein Schippe Most. Mein Hals ist voller Falte.
Von alledem verstand ich nix. Museo, Renio, Kerle, du führst mir an der Nase um. Du hast einen Rausch, ja Werle.
Ihr habt einen Rausch. Ja, du hast recht. Doch diesmal nicht vom Neuen, vom Geige, Singe, Firlefanz, vom Bratesgeruch und Schreie.
Und dann gesteht Gottliebele der So seinem Vater, was er im übervollen Wirtshaus, im Museo, in den vergangenen Stunden so alles erlebt hat. Man kann es auf drei Worte bringen: Wein, Weib und Gesang. Zitat:
Da sitzt ein ganzer Stub voll Volk, Weibsleut, von alle Sorte, weiß, gel und reit, schwarz, brau und grün, mit Zettle, Busch und Borde. Das Wasser läuft mir ums Maul, denk ich an die Mamselle. Ich ließ mich gleich mit Stücker Sechs als Bräutigam ausschelle.
Und dann?
Na also, wie ich guck und guck, als soll's alle verschlänge, da heißt's auf einmal still. Es fängt an, das Quartett wird jetzt schon singen.
Und im Eck steht ein Schafott, ein Orgelwerk zum Kratzen. Da steiget jetzt vier Herren auf, Gesangbücher in der Tatze. Die fanget an und singet wie Psalter und Propheten. Das rauscht und tost, bald laut, bald leis, wie Pauke und wie Flöte. Und voran steht ein Herr im Frack, der lenket so mit dem Stecke und haut die Stimme rund, rum und numm, die Schreie zum Verrecken. Der Geiger sagt: Herrgott, wie schön, dabei vergaht einem's Schnaufe, da kriegt man ja einen Durst und Durst, oh, hätte ich etwas zaufe. Jetzt steigt ein Jungfer auf den Tritt, hat wie ein Lärchle gesungen, mir ist dabei vor Lieb und Lust ein Knopf am Wams gesprungen. Sie hat vom Feigle verzählt und vor seinem feinen Düftle. Mir ist grad weh, als ob durch den Staub ich seh Flierg und Frühlingslüftle. Jetzt meldet sich durch der Blume Flor ein schwarzer, dicker Küfer, zieht hundschich an und macht einen Knicks und glotzt empor ans Täfer. Jetzt legt er los, er schreit und schluckt und schneidet schäe Gesichter, er schwitzt ein bisschen viel und schnauft, man murmelt, es sei ein Dichter. Ein Dichter, ja, die han ich mir als denkt als dürrer Heuler, der aber hat einen Bauch, als wir der Schulz vom Poppeweiler. Und so geht's immer weiter und weiter und drunter und drüber. Am Ende gibt's ein Riesentamtam. Und wem wird die Schuld an allem gegeben? Dem kleinen, unschuldigen Gottliebele. Und auf ihrem Höhepunkt geht die Geschichte dann auch ganz schnell zu Ende.
Jetzt hättest du des helle Geschrei, des Strampfe solle hören, als sei ein Wolf im Pferch versteckt und wilde Schafler störe. Naus,
mit dem Baurepäppel, naus! So schreit 100 Stimme. Der Geiger geit mir flugs en Tritt und ihr fliegt naus wie ein Schwärmer. O Vater, Vater, nur an Most, ihr han verdient, mei Sächle. Wer das erlebt hat, der hat Durst. Durst, Henny, Schlammersblechle.
Tja, das jähe Ende einer lustigen Geschichte. Gar nicht lustig, aber ebenso jäh endete der Lebenslauf Eduard von Seckendorfs. Er arbeitete noch einige Zeit in seinem Archiv hier in Ludwigsburg, hat natürlich auch noch weitere Gedichte geschrieben, doch dann meldete die Ludwigsburger Zeitung unvermittelt folgende Nachricht. Den 20. Oktober 1875. Gestern Abend, 7 Uhr, bei Ankunft des von Stuttgart hier eintreffenden Zuges, ereignete sich ein grässliches Unglück. Als der Zug noch im Gange war, wollte der königliche Kammerherr, Hofrat Freiherr von Seckendorf, aussteigen und wurde dabei, wie es scheint, infolge unglücklichen Auftretens mehrere Schritte weit geschleift, wobei ihm beide Füße und der rechte Arm abgedrückt und der Oberleib schwer verletzt wurde, sodass man ihn besinnungslos vom Platze trug und er nach Verfluss einer halben Stunde verschied. Die hier hochgeachtete Familie, welche durch diesen Unglücksfall so plötzlich in tiefste Trauer versetzt ist, findet allgemein die innigste Teilnahme. Und Näheres berichtete einige Tage später die Direktion des Königlichen Staatsarchivs in Stuttgart dem übergeordneten Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten. Bericht betreffs das Ableben des Hofrats Freiherr von Seckendorf in Ludwigsburg. De dato 25. Oktober 1875. Nachdem wir schon am 20. des Monats die traurige Pflicht erfüllt haben, einem hohen königlichen Ministerium von dem Unglücksfalle, welcher am 19. des Monats abends auf dem Bahnhofe zu Ludwigsburg dem Verwalter des dortigen königlichen Staatsfilialarchivs, Hofrat Freiherr von Seckendorf, in jäher Weise den Tod gebracht hat, durch Vorlegung des diesfälligen Telegramms die erste Kunde zu geben, sind wir heute in der Lage, über diejenigen Maßregeln, die wir im Interesse des genannten Archivs seit jenem verhängnisvollen Tage zu ergreifen, für geeignet befunden, weiteren Bericht zu erstatten. Es hat sich nämlich unser von Gründung des Königlichen Staatsfilialarchivs an mit dessen spezieller Beaufsichtigung betrauter Referent, gemeint ist der oben erwähnte Archivrat Dr. Schlossberger, sofort am 20. des Monats nach Ludwigsburg begeben, um daselbst einerseits von dem Archive nähere Einsicht zu nehmen und den Zustand, in welchem solches von dem bisherigen Verwalter hinterlassen worden, kennenzulernen, und andererseits sich darüber zu vergewissern, ob nicht etwa einzelne Archivalien zu vorübergehender Benutzung in die Privatwohnung des Verstorbenen gebracht worden seien. In letzterer Beziehung erhielt unser Referent sowohl von der Freifrau von Seckendorf als auch von dem Sohne alsbald die bestimmteste Versicherung, dass von Seckendorf seit Jahren niemals zu Hause gearbeitet, vielmehr selbst an Sonn- und Feiertagen in den Archivlokalen sich eingefunden und dort alle amtlichen wie Privatarbeiten verrichtet habe und dass deshalb nicht nur keine dem Staate gehörigen Papiere in dessen Privatwohnung vorliegen, sondern dass vielmehr in dem königlichen Archive eine große Anzahl von Privatkorrespondenzen des Freiherrn von Seckendorf von verschiedenartigstem Inhalte sich vorfinden müssen. Hierbei wurde von den Angehörigen die Vermutung ausgesprochen, dass auch ein von dem Verstorbenen errichtetes Testament, das bis jetzt zu Hause nicht auffindbar gewesen, möglicherweise in dem königlichen Archive niedergelegt sei. Nach dieser Besprechung lud unser Referent den jungen Herrn von Seckendorf ein, mit ihm sich in die Archivlokale zu begeben, um dort gemeinsam die hinterlassenen Papiere seines Vaters durchzusehen und zugleich die vielen der familiengehörigen Bücher, insbesondere genealogischen, historischen und belletristischen Inhalts auszuscheiden. Bei diesem Geschäfte, das durch zwei Tage hindurch fortgesetzt wurde, bis heute aber noch nicht ganz zu Ende geführt ist, stieß unser Referent auch auf zwei Papierscheine von je 100 Mark und einiges Silbergeld, wovon der junge Justizassessor von Jeckendorf sofort Besitz ergriff. Das fragliche Testament wurde bis jetzt nicht aufgefunden. Einen großen Teil der von Freiherrn von Seckendorf hinterlassenen Privatpapiere bilden hunderte zerstreuter Blätter, gefüllt mit genealogischen Notizen über mehr als 2000 meistens ausgestorbene Adelsgeschlechter. Können diese Aufzeichnungen auch vielfach nicht auf urkundliche Glaubwürdigkeit Anspruch machen, so enthalten sie doch immerhin viel schätzenswertes Material für den diesfälligen Zweig der Geschichte. Und der Verstorbene, der mit besonderer Vorliebe und Sachkenntnis diesem Sammelwerke sich gewidmet hat, verdient den Dank des Königlichen Archivs dafür, dass er wiederholt mündlich und in einer Eingabe vom 5. März 1864, womit er sich um die damals erledigte Archivassessorsstelle beworben hat, auch schriftlich sich dahin ausgesprochen hat, dass nach seinem Tode dieses Manuskript dem Archive zufallen solle. Unser Referent setzte die Hinterbliebenen des Freiherrn von Seckendorf von dieser Disposition in Kenntnis und stieß auf keinen Widerspruch, als er hierauf gegründet die genannten Papiere für den Staat reklamierte. Was den Zustand betrifft, in welchem das Königliche Staatsfilialarchiv vorgefunden wurde, so ist zwar nicht zu leugnen, dass in den verschiedenen Sälen eine größere Reihe von aufgebundenen Aktenfaszikeln, auch da und dort einzelne zerstreute Aktenstücke auf den Tischen und Schränken umherliegen, doch glaubt unser Referent, soweit er bei der ersten summarischen Einsichtnahme überhaupt darüber ein Urteil abgeben kann, dass im Ganzen der Zustand des Königlichen Staatsfilialarchivs als ein geordneter zu bezeichnen ist und dass in den meisten Fällen ohne besondere Schwierigkeit zu eruieren sein wird, wo die nicht an ihrem Platze befindlichen Archivalien eingereiht werden müssen. Tja, und so endete das Leben Eduard von Seckendorfs. Immerhin, sein Archiv hat er in Ordnung gebracht und gehalten, nachdem in seinem ersten zitierten Zeugnis ja von einer unverantwortlichen Nachlässigkeit, von sehr geringem Fleiß und angewohnter Zerstreutheit die Rede war. Und wie hieß es noch in dem Artikel der Allgemeinen Deutschen Biografie von 1891? Seckendorf war eine in Schwaben und Franken weithin bekannte und allgemein beliebte, höchst originelle Persönlichkeit und besaß das besondere Talent witziger, pikanter Improvisationen. In seinen Gedichten, wovon eine Auswahl nach seinem Tode erschien, lehnte sich Seckendorf zum Teil an Uhland, seinen Lehrer und Schwab, zum Teil an Heine an, zeigt aber dabei doch eine eigentümliche freie Empfindung, gesunden Humor und treffende Pointe.